Deutschlandfunk. Sport am Samstag.
Mit Matthias Friebe. Schönen guten Abend. Die 61. Bundesliga-Saison ist zu Ende. Wir machen heute einen großen Strich drunter, bilanzieren, analysieren. Und da gibt's ja manche Geschichte. Stichwort ungeschlagener deutscher Meister Bayer Leverkusen. Aber auch Bundesliga-Gründungsmitglied steigt nach Jahrzehnten in die zweite Liga auf. Nicht nur, aber sehr viel Fußball heute bei uns im Programm. Am Ende der Sendung schauen wir noch zum FIFA-Kongress und stellen die Frage, wie man in Nachwuchsleistungszentren eigentlich mit dem Thema Homosexualität umgeht. Die ganz große Spannung war früh raus an diesem Spieltag, zumindest was den direkten Abstieg anging. Der 1. FC Köln verabschiedet sich mit einer desolaten Leistung in Heidenheim aus der Bundesliga zum insgesamt 7. Mal. Trainer Timo Schulz nach dem Spiel.
Wir wollten das heute mit aller Macht gewinnen, das Spiel hier. Das haben wir nicht geschafft. Das haben wir auch in der Art und Weise, wie wir aufgetreten, nicht verdient gehabt. Und das beschäftigt mich jetzt gerade. Denn natürlich der Abstieg, der ist für uns alle irgendwo jetzt bittere Realität. Damit müssen wir uns leider abfinden. Aber es ist unfassbar intensiv gewesen, ja, in der Zeit, in der ich hier war. Kann ich nur auch an der Stelle sagen, eine tolle Mannschaft mit dem Herz am rechten Fleck, die jeden Tag Vollgas gegeben hat. Aber es hat am Ende nicht gereicht. Und wenn man dann heute das Spiel nimmt, dann ja leider auch ein Stück weit zurecht.
Man wollte unbedingt in die Relegation und das ist eben heute in die Hose gegangen. Das 1:4 in Heidenheim hat auf jeden Fall Jens-Jörg Krieg gesehen.
Eine in der ersten Halbzeit nicht erstligataugliche Vorstellung der Rheinländer führte nach einem Doppelpack von Erin Dingschi und Kevin Sessers Treffer schon zu einem deutlichen 0:3 Rückstand. Nach Wiederanpfiff steigerte sich das Team von Timo Schulz zwar noch einmal, doch der Ehrentreffer von Steffen Tigges war für die in dieser Saison in der Offensive harmloseste Mannschaft zu wenig. Der Aufsteiger blieb das bessere Team, sorgte durch das 4:1 von Jan-Niklas Beste für den verdienten Endstand und darf jetzt als Tabellenachter sogar auf die Playoffs zur Conference League hoffen. Was für eine Saison für den starken Aufsteiger.
Drama, Wendungen im Spiel und am Ende großen Jubel gab es dagegen in Berlin. Abstieg und sogar die Relegation verhindert. Das 2:1 gegen Freiburg hat Jakob Rüger gesehen.
Beim 1. FC Union rollten nach einem dramatischen Spiel die Tränen der Erleichterung. Mit dem 2:1 Heimsieg und der Niederlage von Bochum verlässt das Team von Kapitän Christopher Trimmel den Relegationsplatz und hält die Klasse.
Aufgeben gibt es bei uns nicht. Wir haben uns jetzt die letzten Wochen unter Marco Grote wieder dieses Selbstverständnis erarbeitet, schon fast diesen absoluten Glauben. Und ich glaube, das hat man heute auch wieder gesehen.
Union brauchte einen Sieg, verschoss im ersten Durchgang einen Handelfmeter, ging durch Benedikt Hollerbach nach der Pause in Führung und kassierte den verdienten Ausgleich durch Doan. Der erlösende und glückliche Siegtreffer fiel in der Nachspielzeit durch Haberer. Union gelingt die Rettung in letzter Sekunde. Freiburgs Trainer Christian Streich verpasst hingegen mit seinem Team die Qualifikation für Europa.
Extrem enttäuscht. Ich bin sehr, sehr enttäuscht von mir, weil ich nicht in der Lage war, der Mannschaft der letzte Impuls gebe, dass man es europäisch schaffe. Das überwiegt jetzt alles, muss ich sagen, und es tut mir sehr leid.
Bei aller Enttäuschung wurde Christian Streich im Stadion an der Alten Försterei noch einmal gefeiert. Sein Abschiedsspiel war ein nervenaufreibender Krimi mit dem glücklicheren Ende für Union Berlin.
Bochum also muss in die Relegation. Das bedeutet dieser Berliner Sieg. Das haben wir gerade schon gehört. Düsseldorf wird dann der Gegner sein. Heute verlor der VfL in Bremen mit 1:4. Olaf Rath berichtet.
Die Enttäuschung war den Bochumern anzusehen. Nach dem deutlichen 1:4 in Bremen rutscht der VfL am letzten Spieltag doch noch auf den Relegationsrang. Das Team von Interimstrainer Heiko Butscher hat damit die eigentlich gute Ausgangslage verspielt.
Wir hätten es ja selbst in der Hand gehabt, aber wir haben heute keine gute Leistung gezeigt. Das muss man einfach ganz deutlich sagen. Haben nie so richtig in die Zweikämpfe gefunden. Viel zu große Abstände gehabt. Unser Pressing hat nicht funktioniert. Bremen hat das sehr, sehr gut gemacht. Und deshalb fassen wir uns erstmal an die eigene Nase.
Der VfL muss nun in der Relegation gegen Fortuna Düsseldorf antreten. Das erste Spiel steigt am Donnerstagabend in Bochum und da muss der VfL weiter um den Klassenerhalt kämpfen. Werder dagegen bejubelt einen 4:1-Sieg, aber verliert das Fernduell um Platz 8, der ja vielleicht doch noch für das internationale Geschäft reicht, weil Heidenheim das bessere Torverhältnis hat. Enttäuschung darüber bei Werder-Kapitän Marco Friedl, der das zwischenzeitliche 1:0 erzielt hatte.
Also wir hatten viele Spiele, wo wir Punkte haben liegen lassen. Deshalb haben wir es nicht heute verloren oder nicht geschafft, sondern schon vielleicht sogar in der Hinrunde.
Die Bremer beenden die Saison somit auf Rang 9 und können sich trotz dieser guten Platzierung noch nicht über diesen Erfolg freuen.
Mainz 05, das ist unser nächstes Team, lange auf einem Abstiegsrang in dieser Saison, hatte den Klassenerhalt heute selbst in der Hand und am Ende gab es auch einen klaren 3:1 Auswärtssieg in Wolfsburg und das bedeutete sogar noch den Sprung auf Rang 13. Holger Gerska.
Was im Winter noch unmöglich schien, gelang dem FSV. der direkte Klassenerhalt. In einem ausgeglichenen Spiel waren die Mainzer nur 6 Minuten lang so richtig unter Druck, denn Paredes brachte den VfL Wolfsburg in der 18. Minute in Führung. Aber Brian Gruda konnte mit einem technischen Geniestreich ausgleichen und die Mainzer damit auf Kurs Klassenerhalt bringen. In der zweiten Halbzeit trafen dann 2 der Besten in einer überragenden Mainzer Rückrunde. Innenverteidiger Sepp Vandenberg als Abstauber nach einem Freistoß und der Stürmer Johnny Burkhardt per Kopf. Dass Kuhn Castells in seinem letzten Spiel als Wolfsburger Torhüter dabei nicht gut aussah, ging unter im großen Jubel der Mainzer über den Klassenerhalt.
Sprechen wir darüber jetzt. Unsere Bundesliga-Saisonanalyse heute mit Max Jakob Ost vom Podcast Rasenfunk, der seit vielen Jahren nicht nur alle Saisonspiele sieht, sondern sie auch ausführlich bespricht. Guten Abend.
Guten Abend.
Darmstadt hatten ja viele auf dem Zettel als Absteiger, jetzt auch noch Köln. Ist das verdient?
Ja, also wer nur 28 Tore erzielt in einer Saison, der steigt verdient ab. Es war eigentlich eher schon bemerkenswert, wie lange Köln diesen letztendlichen Abstieg verhindern konnte. Aber in diesem Verein, muss man sagen, das betrifft nicht nur das Sportliche, sondern auch die sportliche Leitung, ist so viel schiefgegangen, dass mit einem Abstieg fast gerechnet werden musste. Und jetzt wird es dagegen dann sehr spannend mit Blick schon auf die nächste Saison. Also das ist tatsächlich eine sehr schlimme Lage für alle Fans des FC.
Weil ja die Kölner im Sommer keine Spieler kaufen dürfen, das könnte eine wirklich heikle Saison in der zweiten Liga werden. Schauen wir mal auf den anderen Verein, der jetzt noch zittern muss, den VfL Bochum. Da geht es gegen Düsseldorf in der Relegation. Normalerweise ist man als Erstligist ja großer Favorit in den Relegationsspielen. Allein schon mit Blick auf die Statistik. Ist das dieses Mal trotzdem so?
Ja, das ist jetzt eine Frage, die könnte man auch mit Statistik beantworten, denn Düsseldorf ist ja einer von 2 Zweitligisten, der es mal geschafft hat, gegen den Erstligisten zu gewinnen. Der zweite ist Union und Düsseldorf kommt aus einer aktuellen Stärkephase. Also man ist 13 Spiele in Folge ungeschlagen, sollte man jetzt auch noch am morgigen Sonntag ungeschlagen bleiben, könnte man wirklich aus einer Position der Stärke nach Bochum fahren. Mein Tipp wäre, dass dieses Heimspiel für Bochum extrem entscheidend wird. Sollte es Düsseldorf hier verhindern, eine klare Niederlage zu bekommen, dann wird das ein sehr, sehr schwieriges Rückspiel für den VfL.
Union Berlin hat sich gerettet als Champions League-Teilnehmer. Da war ja vor einem Jahr noch der ganz große Jubel in Berlin. Jetzt so gerade eben der Klassenerhalt mit mehreren Trainerwechseln auch. Ist das eigentlich eine Warnung für den VfB Stuttgart für kommendes Jahr?
Ich glaube nicht, ehrlicherweise, denn zwar ist die Tabellenkonstellation vergleichbar, aber wenn man sich ansieht, wie Union und Freiburg ja auch, das war ja die Wiederholung der letzten Saison, die haben sich ja das letzte Jahr beide um die Champions League gestritten, wie die Voraussetzungen sind, dann sind die beim VfB dann doch anders. Der VfB spielt einen extrem guten Offensivfußball, der fast schon europaweit seinesgleichen sucht, der völlig verdient auch zur Vizemeisterschaft geführt hat. Ich würde sagen, das Fundament beim VfB ist stärker als bei Union. Bei Union war es in den letzten Jahren so, sie mussten immer am Optimum ihrer Leistungsmöglichkeit spielen, um ihre Spiele zu gewinnen. Der VfB dagegen spielt so gut offensiv, dass er auch manchmal mit mittelmäßigen Leistungen dennoch gewinnt. Deswegen würde ich diese Parallele jetzt nicht sehen.
Dann schauen wir jetzt mal als perfekte Überleitung quasi schon in das, was oben in der Tabelle passiert ist. Sprechen gleich weiter mit Max Jakob Ost, denn Bayer Leverkusen ist deutscher Meister geworden. Das wissen wir schon seit einigen Wochen, hätte man vor der Saison aber vielleicht nicht so erwartet. Am Ende schaffen sie es nicht nur 90 Punkte zu holen, sondern auch als erste Mannschaft in der Bundesliga-Geschichte ohne Niederlage durch diese Saison zu kommen. Das 2:1 heute gegen Augsburg hat Christian Schulze gesehen.
Als erster unbesiegter Meister der Bundesliga-Geschichte hat Bayer Leverkusen die Meisterschale in Empfang genommen. Um 17.37 Uhr stemmte Kapitän Lukas Radetzky die silberne Trophäe in die Luft und schwarz-roter Konfettiregen flog in den Leverkusener Himmel. Zum Abschluss der perfekten Bundesliga-Saison gewann Leverkusen 2:1 gegen den FC Augsburg und startete somit erfolgreich in die Woche für die Ewigkeit. Die Meisterschale ist in Leverkusen. Nun sollen am Mittwoch in Dublin gegen Bergamo die Trophäe der Europa League und am Samstag in Berlin gegen Kaiserslautern der DFB-Pokal folgen. Während die Fans in Leverkusen ausgelassen feiern, hat die Mannschaft um Meistertrainer Xabi Alonso dafür zunächst keine Zeit.
Wir haben es gehört, heute gab es nach so vielen Jahren Warten die Meisterschale. Vizekusen ist endgültig Geschichte. Wie sich das angehört hat, dazu nochmal die Live-Eindrücke von Christian Schulze.
Und jetzt geht's hoch mit der Meisterschale in den Leverkusener Himmel. Schwarz-roter Konfetti jagt hinter der Mannschaft empor und die Schale glänzt im Flutlicht der Arena. Lukas Radetzky und die Leverkusener Meistermannschaft springt und schaut sich jetzt tatsächlich erstmal ganz in Ruhe diese Trophäe an.
Zum ersten Mal ungeschlagen in der Bundesliga und das ja auch noch in allen anderen Wettbewerben dieser Saison. Wir haben dazu schon viele Analysen gehört in den letzten Wochen. Max Jakob Ost, was ist Ihre Einschätzung? Warum war Leverkusen so unbesiegbar?
Leverkusen ist den nächsten Schritt gegangen in der Weiterentwicklung des Ballbesitzfußballs. Das kann man, denke ich, so klar sagen. Also während der von Guardiola geprägte Ballbesitzfußball über die letzten 10, fast schon 15 Jahre sehr auf Positionsspiel beruht, also auf das Einhalten von Positionen und dann versucht man Überzahlen zu schaffen, ist es bei Leverkusen so, dass sich die Spieler fast so wie bei so einem Schwamm eigentlich sehr eng beieinander befinden. Deswegen sehr, sehr viele kurze Pässe spielen, unheimlich viele Pässe unter Gegnerdruck spielen, was den Gegner extrem fordert. Und aus diesem Ballbesitzfußball heraus, der wirklich anders ist als das, was wir bisher gesehen haben, schaffen sie es dann mit einer unheimlichen Passsicherheit, sich Chancen herauszuspielen und dann eben auch, das haben wir ja auch in dieser Saison zur Genüge gesehen, die Gegner müde zu spielen. Also man kann wirklich davon ausgehen, dass hier ist eine historische Saison, auch taktisch gesehen. Wir werden in 10 Jahren immer noch über dieses Leverkusener Team sprechen, weil es scheint so zu sein, dass sie einen nächsten Schritt im Fußball gefunden haben und das unterstreicht diese Meisterschaft eindrucksvoll.
Historisch aber kein One-Hit-Wonder?
Ich wüsste nicht, warum man davon ausgehen soll, ehrlicherweise. Denn der Fußball, der da gespielt wird, natürlich kamen da jetzt hin und wieder auch noch glückliche Elemente mit dazu. Also gerade gegen den VfB, das zweitbeste Team dieser Saison, da hat man durchaus auch ein bisschen Hilfe vom Schiedsrichter gebraucht im letzten Aufeinandertreffen, dass es da noch unentschieden geendet ist. Aber selbst wenn wir mal annehmen würden, Leverkusen hätte 2-3 Mal verloren, dann wären sie immer noch überragend Meister geworden. Ich sehe wenig Anlass zu glauben, dass das jetzt schlechter werden sollte. Natürlich wird das Ungeschlagensein wie so ein Damoklesschwert fast schon über ihnen hängen in der nächsten Saison. Aber also ich würde davon ausgehen, wir sehen hier jemanden, der mindestens um den Titel wieder mitspielt in der nächsten Saison. Und da müssen sich die anderen vor allem erstmal strecken, ranzukommen.
Und wir haben es jetzt schon ein paar Mal angesprochen, es gibt auch einen neuen Vizemeister, der VfB Stuttgart ist das. Letztes Jahr noch Relegation, eine jetzt von vielen so nicht für möglich gehaltene Saison endet auf Rang 2. Philipp Sommer.
Girassi, Gänsehaut und große Emotionen in Stuttgart. Ein Happy End beschließt eine denkwürdige Stuttgarter Saison. Ein Doppelpack von Serhou Girassi in der ersten Hälfte machte früh alles klar gegen Borussia Mönchengladbach. Stuttgart dominierte und machte es nach dem Wechsel deutlich durch einen Flachschuss von Jong und ein tolles Solo von Silas. Der späte Sieg der Hoffenheimer gegen Bayern brachte die Schüssel in Stuttgart dann vollends zum Überschwappen, bescherte dem VfB die dritte Vizemeisterschaft der Vereinsgeschichte.
Und was der Trainer Sebastian Hoeneß dazu sagt, das hören wir jetzt.
Ja, nee, ist nicht zu beschreiben. Ich muss es ehrlich gesagt auch jetzt erstmal mal sacken lassen. So richtig viel kluge Sätze werden jetzt nicht aus meinem Mund kommen. Ich bin überwältigt von dem, was da gerade drin passiert ist. Mir ging es wirklich darum, Geschichte zu schreiben und ja, Vizemeister. Ich glaube, ja, ist nochmal was anderes, als nachher Drittplatzierter zu sein. Und ja, das ist unbeschreiblich.
Nach 11 Meisterschaften in Serie wird der FC Bayern München also abgelöst und noch dazu geht es nach dem 2:4 heute in Hoffenheim direkt auf Rang 3. Das passiert erst zum 4. Mal in diesem Jahrtausend, dass die Bayern nicht unter den ersten beiden landen. Florian Winkler.
Eine deftige Pleite zum Abschied. Beim letzten Spiel von Thomas Tuchel als Bayern-Trainer gab seine Mannschaft nach starkem Beginn noch eine 2:0-Führung durch Tell und Davis aus der Hand. Hoffenheim dagegen feierte zum Saisonabschluss eine furiose Aufholjagd. Erst gelang Bayer der zwischenzeitliche Anschluss, dann drehte Teamkollege André Kramaric auf und besiegelte mit seinem Dreierpack in der zweiten Halbzeit die Niederlage für die Münchner, die dadurch auch auf die Vizemeisterschaft verzichten und sich mit Rang 3 arrangieren müssen. Die TSG dagegen festigte mit dem 4:2-Sieg Platz 7 in der Tabelle und ist damit definitiv für einen europäischen Wettbewerb qualifiziert.
Max Jakob Ost vom Rasenfunk ist weiter in der Leitung. Nach 11 Jahren also kein Titel für die Bayern. Darauf haben ja viele in Fußball-Deutschland gewartet. Und dann die langweiligste Saison seit langem? Fragezeichen.
Das würde stimmen, wenn der Fußball, den die anderen Teams, die besser waren als Bayern, nicht so schön gewesen wäre. Also ja, wir haben natürlich sehr früh schon gewusst, dass Leverkusen Meister werden würde, aber man muss schon wirklich sehr kritisch diesem Verein gegenüberstehen, dass man sich nicht an dem Fußball erfreuen konnte. Und gleichzeitig war es ja so, dass der FC Bayern zwar punktemäßig enttäuscht hat, aber wenn wir uns allein die 94 geschossenen Tore ansehen, wenn wir uns allein Harry Kane ansehen, dann war es jetzt ja auch nicht so, dass die Bayern-Fans sich in den Schlaf weinen mussten in dieser Saison. Also ich würde sagen, die Bundesliga, oft schimpfen wir auf sie und sagen, sie ist zu langweilig, sie ist zu einseitig. Diese Argumente sind nicht komplett entkräftet, aber diese Saison war doch mal deutlich anders, wie so ein Frühlingmorgen nach einem langen, heißen Sommer.
Die Bayern spielen zwar jetzt nicht im Champions-League-Finale, trotzdem verlängert sich die Saison quasi durch diese fast schon epische Trainersuche. Wie kommt denn der FC Bayern da raus?
Ja, nur noch mit mindestens einem blauen Auge, wahrscheinlich sogar mit zwei blauen Augen, weil die Lösung immer noch nicht am Horizont wartet. Zwar hat jetzt Roberto De Zerbi bzw. sein Club Brighton bekannt gegeben, dass er nach dem Ende der Saison nicht mehr dort Trainer sein würde. Ich halte es aber nicht für ausgemacht, dass er zum FC Bayern wechselt. Was ich so höre, ist da durchaus Milan, denen er seit seinen Jugendtagen sehr verbunden ist, und eventuell Juve, sollten sie Thiago Motta nicht von Bologna loseisen können, noch im Gespräch. Also sprich, das wird uns weiter beschäftigen, wie so eine gute Daily Soap. Und auch das sorgt ja dafür, dass es nicht gerade langweilig ist, gerade in der Saison.
Und auch für den BVB in Dortmund ist die Saison noch nicht zu Ende. Es wartet das Champions-League-Finale gegen Real Madrid. Heute gab es erstmal den emotionalen Abschied von Marco Reus und ein 4:0 gegen Darmstadt. Luise Kropp war dabei.
Eine riesengroße Choreo auf der Süd vor dem Spiel. Standing Ovations bei seiner Auswechslung in der 82. Minute. Es war ein großer Abschied für eine große BVB-Legende. Im letzten Heimspiel von Marco Reus im Trikot von Borussia Dortmund erzielte Reus ein Tor und legte einen Treffer auf.
Schöner hätte ich es mir nicht erträumen dürfen. Und ich bin unfassbar dankbar, dass die Leute heute so eine Stimmung gemacht haben, mich in den ganzen Jahren einfach so unterstützt haben.
Brandt und Mahlen trafen dann zum 4:0 Endstand. Das Spiel gegen Darmstadt war gut. In knapp zwei Wochen steht dann das Champions-League-Finale gegen Real Madrid an. Auch für Darmstadt war es heute ein Abschied. Es war das vorerst letzte Bundesligaspiel für den Absteiger aus Hessen.
Leipzig spielt auf jeden Fall in der Champions League. Damit sind wir bei der letzten Partie dieses Spieltags. Frankfurt hat sich durch das 2:2 die Chance darauf zu erhalten, auch noch Champions League zu spielen, falls Dortmund Madrid schlagen sollte. Tim Brockmeier.
Am emotionalsten war es nach dem Abpfiff, als mit Sebastian Roth und Margot Hasebe zwei Vereinsikonen offiziell ins Karriereende verabschiedet wurden und bei den beiden, wie bei den Fans, kaum ein Auge trocken blieb. Zuvor hatte sich die Eintracht mit Leipzig ein spannendes Duell geliefert. Frankfurt gut, mutig, aktiv, aggressiv, auch mit guten Torchancen, aber ohne Treffer. Leipzig dagegen machte aus wenig viel und ging durch Xavi und Šeško mit 2:0 in Führung. Aber die SGE blieb dran, angepeitscht durch ultralaute Fans. Ekitike und Marmoush trafen am Ende zum verdienten 2:2. Durch den Punkt hat Frankfurt dabei Platz 6 sicher und spielt kommende Saison definitiv international. Vielleicht sogar Königsklasse, wenn Dortmund in zwei Wochen das Champions-League-Finale gegen Real Madrid gewinnt.
Max-Jakob Ost vom Rasenfunk ist heute Abend bei uns. Zwei deutsche Teams im Europapokalfinale. Sie haben gerade schon gesagt, die Liga ist gar nicht so schlecht wie ihr Ruf. Was sagt uns denn dieses Jahr über das Standing der Bundesliga?
Naja, zum einen zeigt es ja ganz gut die Art und Weise, wie beide in die Finals gekommen sind, dass bei diesen Pokalwettbewerben einfach alles zusammenfallen muss. Das heißt, wir müssen vielleicht nicht so überkritisch sein, wenn deutsche Vereine mal früher ausscheiden, und wir sollten vielleicht auch nicht zu laut jubeln, wenn sie es dann mal bis ins Finale schaffen. Im Fall von Leverkusen würde ich schon sagen, das habe ich ja vorhin schon betont, dass da auch eine taktische Weiterentwicklung dahinter steht, die wirklich neugierig macht auf die nächsten Jahre und die eventuell so dominant ist, dass andere erstmal eine Reaktion darauf finden müssen. Im Fall von Borussia Dortmund haben wir vielleicht eher gesehen, dass der BVB in dieser Saison besser ist, wenn er aus der Außenseiterposition heraus agieren kann. Das hat man ja nicht nur in der Champions League, sondern zum Beispiel auch beim Auswärtsspiel in München gesehen. Und dass es eben auch reichen kann, in großen Spielen dann die richtige Leistung hervorzubringen, auch mit einem guten Matchplan. Und ob das vielleicht zum Titel führt, ich würde es absolut nicht ausschließen wollen. So wie bisher alles gelaufen ist, wer weiß.
Was bleibt denn von dieser Saison hängen, außer dieser Leverkusener Dominanz?
Also es ist schon so, dass man das Gefühl hat, wir befinden uns gerade in der Übergangsphase. Der FC Bayern ist nicht mehr ganz so groß wie früher, und ich glaube, das wird eine nachhaltige Tendenz sein, auch wenn Bayern natürlich immer wirtschaftlich allen anderen viel voraus hat. Und ich glaube, dass das Mittelfeld in der Bundesliga sich gerade neu sortiert. Wir haben einen sehr harten, heftigen Cut nach den ersten 5 Platzierten in der Liga. Dann sind es schon 16 Punkte bis zu Eintracht Frankfurt und dann ein sehr zusammengestauchtes Mittelfeld. Da sind einige Teams mit dabei, die hatten ein bisschen Pech. Da sind einige Teams mit dabei, die dürfen sich glücklich schätzen. Ich grüße herzlich Borussia Mönchengladbach an dieser Stelle, dass es nicht schiefgegangen ist und das vielleicht in den Abstieg gemündet hat. Und da sind vor allem viele Vereine mit dabei, die sich neu sortieren aktuell, die in einer Umbruchssituation sind. Freiburg zum Beispiel, Union muss man sicherlich jetzt auch dazu zählen nach dem Abschied von Urs Fischer. Und das schürt doch schon mal die Vorfreude auf die nächste Saison, finde ich. Zusätzlich haben wir ja auch noch eine Heim-EM, mit der wir uns die Zeit vertreiben können. Also ich bin sehr gespannt, wie man in vielleicht 3 Jahren auf diese Spielzeit zurückblickt, denn meinem Eindruck nach ist es schon so eine leichte Weichenstellung, dass sich jetzt vielleicht ein paar Gewichte wieder ein bisschen neu verschieben in der Liga.
Apropos verschobene Gewichte, mit Köln geht ein Traditionsteam runter, St. Pauli und Debütant Kiel steigen auf. Die zweite Liga strotzt nur so vor großen Stadien, großen Namen, wenn wir an Berlin, an Schalke, an Hamburg, an Kaiserslautern und viele mehr denken. Werden wir das bald häufiger sehen, dass in der zweiten Liga am Wochenende mehr Fans im Stadion sind als in der ersten?
Ja, davon ist auszugehen. Das ist allein wegen der Stadionkapazitäten der Fall. Und man muss ja auch sagen, von der ganzen Systematik her ist die zweite Liga der bessere Wettbewerb, weil eben nicht nur die schlechtesten Teams aus der Liga rausgenommen werden, sondern auch die besten Teams. Das heißt, naturgemäß muss alles ein bisschen enger beieinander sein. Deswegen haben wir die dramatischeren Saisonfinals meistens in der zweiten Liga. Da bildet der morgige Sonntag fast schon eine kleine Ausnahme, muss man sagen. Also das wird weiter so sein und das könnte natürlich auch irgendwann zum Problem für die erste Liga werden.
Danke an Max Jakob Ost vom Rasenfunk für diese Einschätzung und Analysen zur Bundesliga-Saison. Wir haben die zweite Liga angesprochen. Seit heute ist klar, ein Gründungsmitglied der Bundesliga ist zurück nach 33 Jahren und da freut sich auch ein Entertainer wie Götz Alsmann.
Ja, fantastisch. Ich meine, das ist so unglaublich. Die Freude am Fußball in Münster, das ist der Moment, wo man es mit jeder Körperzelle spürt, oder? Fantastischer Sieg.
Ein Mann, der mit Münster verbunden ist. Sie ahnen schon, wir reden von Preußen Münster. Genau wie Ulm schaffen die Münsteraner den Durchmarsch aus der vierten Liga in die zweite. Sarah Schwedmann.
Unfassbar, unfassbar, muss man wirklich sagen. Unbeschreiblich, unsterblich auf jeden Fall.
Und für die Geschichtsbücher. Von der Regionalliga durchmarschiert in die zweite Bundesliga unter der Führung von Kapitän Marc Lorenz. Der schoss im vorerst letzten Spiel der Preußen in der dritten Liga vor ausverkauften Stadion den 2:0 Siegtreffer gegen Unterhaching.
Ich als Münsteraner, ich weiß, wie viel der Stadt das bedeutet. Die waren seit über 30 Jahren drauf. Oh, ich muss sagen, also es geht nicht schöner.
Genau 33 Jahre nach dem Abstieg aus der zweiten Liga sind die Preußen von Trainer Sascha Hildmann zurück.
Das ist unbeschreiblich. Für mich ist das Wunder von Münster, ganz ehrlich. Als Aufsteiger, wir haben vor einem Jahr noch in Kahn-Marienborn gespielt, marschieren wir jetzt direkt durch. Das ist fantastisch.
Mit 68 Toren ist Münster die Tormaschine der dritten Liga. Und so katapultiert sich das Bundesliga-Gründungsmitglied auf Platz 2. Der Architekt des Münsteraner Erfolgs, das ist noch Sportdirektor Peter Niemeyer, der zur neuen Saison zu Werder Bremen wechselt.
Natürlich freue ich mich auf Werder Bremen, aber jetzt ist der Moment, wo die Freude einfach da ist. Und ich glaube, ich kann jetzt mit sehr, sehr gutem Gewissen den Schlüssel übergeben.
Den Schlüssel für die zweite Liga, in der es dann in der neuen Saison gegen Schalke, Köln und den HSV geht. Dann werden sich Kapitän Marc Lorenz und Co. vielleicht auch wieder aufs Fußballspielen konzentrieren können.
Wir werden die Sau rauslassen, wir werden die Stadt auf links drehen und werden die nächsten Wochen durchfeiern, weil ich glaube, das war ein Riesenmeilenstein in der Vereinsgeschichte und ja, der wird gefeiert.
Aufstieg!
Mit den Fans in ganz Münster und Umgebung.
Es ist aber unglaublich, ich kann es einfach nicht fassen. Ja, Mann!
Der Jubelgruß in Münster, der Durchmarsch in Liga 2, Regensburg, dann in der Relegation entweder gegen Rostock oder Wien. Jetzt machen wir zumindest mal kurz Pause vom Fußball in Sport am Samstag und schauen zur Eishockey-Weltmeisterschaft. Der nächste Sieg für die deutsche Mannschaft heute gegen Polen. Burkhard Huber war dabei.
Am Ende musste Bundestrainer Harry Kreis noch mal kurz die Luft anhalten, denn aus einem komfortablen 3:0 für seine Mannschaft war urplötzlich ein 3:2 geworden, weil die Polen innerhalb von 120 Sekunden gleich zweimal trafen. Und als die Fans gerade dachten, vielleicht gibt es ja noch was mit der großen Überraschung, da gab es einen Tempogegenstoß der deutschen Mannschaft, vorgetragen von Lukas Reichel. Der scheiterte zunächst am polnischen Torhüter, aber JJ Peterka im Nachschuss erfolgreich zum 4:2. Danach war die Gegenwehr der polnischen Mannschaft nicht mehr zu spüren. Deutschland sichert sich also den erwarteten Erfolg, ohne allerdings das ganz große, glanzvolle Eishockey der Vortage zeigen zu können. Aber sei es drum, Deutschland macht auf jeden Fall einen großen Schritt in Richtung Viertelfinale durch dieses 4:2 gegen Polen.
Beim Giro d'Italia hat heute Zeitfahrexperte Filippo Ganna das Zeitfahren gewonnen, knapp vor Spitzenreiter Tadej Pogacar. Die erste große Rundfahrt des Jahres wird aber auch heimgesucht von einer bemerkenswerten Krankheitswelle. Warum das so ist und wie die Teams und Fahrer reagieren, das berichtet Tom Mustroff.
Bei 39 Bergen und einer Gesamtlänge von 3.405 Kilometern, wie beim aktuellen Giro d'Italia, ist Erschöpfung nur eine Herausforderung. Eine Krankheitswelle setzt den Sportlern dieses Mal zusätzlich zu. Der französische Radprofi Romain Bardet etwa übergab sich auf dem Rad während der ersten Etappe in Turin.
Yeah, he's been improving every day.
Ihm geht es jetzt jeden Tag besser. Aber das Rennen begann hart für ihn. Jetzt kommt er langsam zu alter Stärke zurück. Und auch ein paar anderer unserer Jungs kommen von der Krankheit zurück. Die Dinge gehen jetzt wieder in die richtige Richtung.
Sagt Bardets sportlicher Leiter Luke Roberts vom Team DSM Firmenich. Bardet war sogar schon wieder so gut, dass er um einen Etappensieg mitfuhr. Genesungsprozesse bei den Strapazen einer Grand Tour, das ist schon speziell. Andere Fahrer haben nicht diese Konstitution, vielleicht auch nicht die enorme Willenskraft, die Bardet, früher schon mal Zweiter der Tour, im Herbst seiner Karriere aufweist. Zahlreiche andere Giro-Teilnehmer aus 8 verschiedenen Teams wurden wegen Magenschmerzen, Fieber und permanenten Hustenattacken bereits nach Hause geschickt. Darunter auch Sian Uytebroeks, Klassementfahrer von Fisma Leasebike, der zu diesem Zeitpunkt das weiße Trikot des besten Nachwuchsfahrers trug. Die Auswahlquote aus diesen Gründen ist aktuell genauso hoch wie die aufgrund von Stürzen. Eine Krankheitswelle geht durchs Feld.
In der ersten Woche hatten wir die Befürchtung, dass wir den Ruhetag nur mit 4 Fahrern erreichen. Jetzt sind wir glücklich, dass die Jungs einfach weitermachten, ihren Energieeinsatz gut managten und im Rennen bleiben konnten. Wir kamen am Ruhetag mit 7 Fahrern an.
Sagt Roberts. Aktuell sind es nur noch 6, aber zumindest die größte Zahl der Kranken in seinem Team ist wieder rennfähig. So geht es auch dem Italiener Damiano Caruso. In den ersten Tagen der Rundfahrt hustete der frühere Giro-Zweite noch Journalisten in der Mixzone an. Inzwischen werden seine Worte nicht mehr durch Hustenanfälle unterbrochen.
Ich muss keine Antibiotika mehr nehmen. Endlich spüre ich, wie mein Körper die Antibiotika, Aspirin und die ganzen anderen ausscheidet. Ich atme besser, kann auch besser schlafen. Die Stimmung wird daher besser und ich hoffe auf eine zweite, glücklichere Hälfte des Giro.
Eine Erklärung für die Krankheitswelle im Feld hat aber auch dieser erfahrene Radprofi nicht.
Das ist wirklich seltsam. Im Feld sind viele Fahrer, die gleichen Probleme haben wie ich. In meinem Team allein waren es 2-3, aber ich bemerke auch viele andere Fahrer, die husten und denen es nicht gut geht. Zum Glück hatten wir bisher gutes Wetter. Stellt euch nur vor, was bei schlechtem Wetter alles passiert wäre.
Dazu könnte es noch kommen. Ab Sonntag stehen Gipfel jenseits der 2000-Meter-Marke an. Temperaturen um den Gefrierpunkt und eiskalter Regen sind angesagt. Der höchste Punkt des Giro 2024 musste wegen Lawinengefahr aus dem Programm genommen werden. Das medizinische Personal beim Giro ist von der Krankheitswelle nicht überrascht. Es deckt sich mit den Befunden in der Normalbevölkerung, betont Stefano Speroni. Der Dentist kümmert sich in erster Linie im Giro-Konvoi um Zahnerkrankungen. Ein Novum übrigens im Straßenradsport. Speroni sieht vor allem die Umweltbedingungen als Ursache der Krankheitswelle.
Das Wetter ist nicht stabil, das hilft nicht. Der Radprofi im Wettkampf ist Wind ausgesetzt, vor allem aber den klimatischen Veränderungen. Das verstärkt Infektionen der oberen Atemwege. Die Temperaturveränderungen sind dabei das Ärgste. Und dann sind sie auch alle immer beisammen, im Team, im Feld. Du lebst 3 Wochen zusammen und es breitet sich aus und überträgt sich.
Auch Tadej Pogacar, sportlich bislang der Überflieger dieser Rundfahrt, bleibt davon nicht unbeeinflusst. Die Nase ist rot, das Atmen eingeschränkt. Eine Mischung aus Besorgnis und Zweckoptimismus herrscht beim Rennstall UAE mit dem sportlichen Leiter Machin Fernandez.
Das ist kein wirklich großes Problem, aber es ist ein kleines, es wird jeden Tag besser.
Bisher kam Pogacar exzellent durch diesen Giro. Seit Tag 2 im rosa Trikot die Rivalen schon fast aussichtslos zurück. Dazu 3 Etappensiege. Stand jetzt könnte wohl nur noch eine Erkältung Pogacar aufhalten beim ersten Teil des Double-Projekts aus Giro und Tour. Und auch für Teil 2, die Tour de France im Juli, stehen die Chancen nicht schlecht. Seine wichtigsten Rivalen, in erster Linie Tour de France-Titelverteidiger Jonas Vingegaard, traf es im Baskenland hart. Seriensieger Pogacar, der seinen Rennkalender reduzierte, ist in dieser Saison bislang auch ein Meister im Vermeiden von Problemen und der große Top-Favorit.
Berichtet Tom Mustroff. Am zweiten Wettkampftag der Paraleichtathletik-WM gab es die erste Medaille fürs deutsche Team. Wie hoch der sportliche Wert ist, fraglich. Wertvoll ist er aber in jedem Fall, dieser zweite Platz. Sabine Lercher berichtet.
Nur 3 Rollstühle waren überhaupt am Start über die 5000 Meter. Der zweite Platz, die WM-Silbermedaille, bedeutet aber zugleich für die erst 19-jährige Merle Menje einen Startplatz für die Paralympics. Damit dürfen jetzt bereits 14 deutsche ParaleichtathletInnen in Paris starten. Es seien leider nicht so viele am Start bei der WM. Dennoch wisse sie nun, wo sie stehe, sagte Menje nach dem Rennen. Sie wurde in der Startklasse T54 nur von einer Chinesin geschlagen. Die WM im japanischen Kobe wurde Corona-bedingt von vor 3 Jahren nachgeholt. Die Starterfelder sind sehr klein, weil viele bereits für Paris qualifizierte Sportlerinnen und Sportler auf die Wettkämpfe verzichten. Aus Deutschland sind 18 am Start. Top-Athletinnen wie Weltmeisterin Irmgard Bensusen trainieren aktuell lieber für Paris.
In Götzis findet an diesem Wochenende das traditionelle Mehrkampf-Meeting statt. Wie es im 10- und 7-Kampf nach dem ersten Tag steht, weiß Martin Raspe.
Freude und Leid lagen am ersten Tag des Meetings in Götzis aus deutscher Sicht sehr nah beieinander. Freude vor allem beim jungen Nachwuchsmann Nils Laserich aus Leverkusen. Der ist gut wie nie in einem Zehnkampf unterwegs und klar auf Kurs, sein Ziel, die 8000 Punkte hier zu übertreffen. Im Feld der Weltklasse liegt Laserich auf Zwischenrang 9, knapp nur hinter dem heute besten deutschen Starter Felix Wolter. Er ist Achter. An der Spitze liefern sich der Schweizer Vize-Europameister Simon Ehammer und Olympiasieger Damian Warner aus Kanada einen ganz engen Wettkampf. Zur Halbzeit liegt der Schweizer knapp vorne. Bei den Frauen musste Sophie Weißenberg, derzeit Deutschlands stärkste Siebenkämpferin, leiden. Schon in der ersten Disziplin, dem Hürdensprint, kam sie ins Straucheln, lief an einer Hürde vorbei, womit der Wettkampf gelaufen war, bevor er eigentlich begonnen hatte.
Und wir kommen noch zur Formel 1. Max Verstappen hat in Imola tatsächlich geschafft, noch einen Rekord aufzustellen, den er noch nicht inne hat. Volker Hirt über die 8. Pole in Folge.
Weil er alles, aber auch alles aus diesem an diesem Wochenende offenbar nicht schnellsten Auto rausgequetscht hat. Offenbar hat diesmal das fahrerische Talent den Unterschied gemacht. Niemand anderes hätte dieses Auto heute auf die Pole Position gesetzt. Verstappen schon. Die favorisierten McLaren auf den Plätzen 2 und 3, die Ferrari auf 4 und 5 waren nur um ein paar Hundertstel geschlagen. Hervorragend das Ergebnis von Nico Hülkenberg. Im unterlegenen Haas schaffte er es auf Rang 10.
Gestern Morgen, deutscher Zeit, hat die FIFA auf ihrem Kongress in Thailand die WM 2027 nach Brasilien vergeben. Deutschland mit Belgien und den Niederlanden geht leer aus. Anne Herberg mit Reaktionen aus Brasilien.
And the winner is Brasil!
Riesiger Jubel bei den Brasilianerinnen. Die Frauen-WM 2027 kommt ins Heimatland von Königin Martha, die auch sofort ein Video postete. Sie sei mit einem Lächeln aufgewacht, schrieb die 38-Jährige auf Instagram. Foi uma escolha natural. Das war eine natürliche Wahl. Die FIFA-Frauen-WM 2027 wird in Brasilien ausgetragen. Eine WM im eigenen Land zu spielen, ist der Traum so vieler Mädchen hier. Deswegen danke ich allen, die für diesen Sieg gearbeitet haben. Gemeinsam werden wir dem Frauenfußball in Brasilien, Südamerika und der Welt die Zukunft geben, die er verdient. Brasilien, das 2014 die Männer-WM ausrichtete, kann auf 10 WM-Stadien bauen, darunter das legendäre Maracanã in Rio de Janeiro. Es war Zeit für uns Frauen, sagt auch Aline Pellegrino, Wettbewerbsmanagerin bei Brasiliens Fußballverband CBF. Ich bin sicher, dass wir das Potenzial haben, die größte Frauenweltmeisterschaft der Geschichte auszurichten. Das wird den Frauenfußball in Brasilien fest verwurzeln. Im Gegensatz zu ihren männlichen Kollegen, die 5 Weltmeisterschaften gewonnen haben, haben die brasilianischen Frauen nie den Pokal in die Höhe geholt und sind 2023 in der Gruppenphase ausgeschieden. Ein Heimturnier werde nicht nur den Frauenfußball in Brasilien, sondern in ganz Südamerika stärken, sagt Pellegrino. Bisher fristet er in den meisten Ländern ein Amateurdasein. Das ändert sich auch dank begeisterter Fans. In Argentinien gibt es seit ein paar Jahren einen regulären Ligabetrieb. Betrieb. Das starke Abschneiden Kolumbiens in der Copa America und dann in der letzten WM sorgte für regelrechte Frauenfußball-Euphorie. Doch der Kontinentalverband CONMEBOL investiert nach wie vor wenig. Mit der ersten Vergabe der Frauen-WM nach Südamerika werde sich das hoffentlich ändern, fordern Kommentatoren.
Vor dem Kongress war der DFB davon ausgegangen, rund 100 Stimmen sicher zu haben. Am Ende waren es dann nur 79. Frage an unseren FIFA-Experten von der Süddeutschen Zeitung, Thomas Kistner. Warum hat man sich so verkalkuliert und war die Bewerbung von vornherein chancenlos?
Ja, das war völlig chancenlos und das wusste man auch vorher. Man hätte es wissen müssen. Denn Infantino liegt mit dem Europaverband UEFA seit Jahren über Kreuz. Er versucht auf dreisteste Art Europas Clubs, Ligen, Nationalteams mit neuen Turnierformaten zu unterwandern, um bei ihnen mehr Geld für seine FIFA rauszupressen. 80% der Gelder des Fußballs sind in Europa. Also Infantino hat eine selbstsüchtige Politik, die ist seit Jahren bekannt. Und deshalb fragt sich schon, warum die Deutschen bis zuletzt an einer aussichtslosen Bewerbung festgehalten haben. Sie haben damit nur Infantinos Spielchen mitgemacht, der sehr gerne mit dem Frauenthema schmückt, ohne je was Substanzielles auf den Weg gebracht zu haben. Zum Abschluss hat der DFB jetzt erklärt, es gäbe halt nie eine Garantie auf den Erfolg. Das mag generell stimmen, in Bezug auf die FIFA ist es nur bodenlos naiv, denn bei Infantino gibt es Garantien. Erfolg für diejenigen, die mit ihm sind, und Misserfolg für alle anderen.
Dieser FIFA-Kongress in Bangkok hatte aber noch einige andere sehr heiß diskutierte Themen, zum Beispiel dieses hier, hochemotional.
I ask you to stand on the right side of history. Mr. President, the ball is in your court.
All suffering is greater. If my suffering is greater, I've lost. If it's smaller, I've lost. If it's equal, we've lost.
But what can we do? What can we do? We are a football organization. And football is here to unite, not to divide.
Es geht um Israel und Palästina. Wir haben die Verbandspräsidenten gehört und dann auch Gianni Infantino als FIFA-Präsident. Zum Schluss ist die FIFA in der Frage, ob man Israel ausschließen sollte aus dem Weltsport, in eine Zwickmühle geraten?
Das ist die FIFA allerdings. Das Thema ist natürlich hochbrisant und für Infantino nur eine Belastung. Denn es gibt wenig zu gewinnen, aber viel zu verlieren. Und insofern wurde seit Wochen erwartet, dass er sich aus dieser Frage raushalten und sich eine Entscheidung zusammenbasteln will, hinter der er sich dann selber verschanzen kann. Und genau das ist jetzt der Fall, als das Thema im Kongress plötzlich emotional hochkochte. Wir haben ja gerade einen Ausschnitt gehört, als eine Vertreterin dann auch noch von Jordanien auf vergleichbare Konstellationen in früheren Kriegen wie dem auf dem Balkan verwiesen hat. Da hat er die Debatte sofort abgewürgt. Er hat sie ja mit einem Machtwort beendet. Und jetzt sollen externe Experten eine Position erarbeiten, die er dann mit seinen Ratsbrüdern im FIFA-Council bei einer Sondersitzung im Juli bespricht. Also er ist kleinlaut hier. Er sagt plötzlich, der Fußball könne nicht viel tun, um Situationen weltweit zu ändern. Und in dieser Hilflosigkeit benutzt er jetzt halt Lehrformeln, wie es gerade passt. Denn ansonsten erzählt Infantino ja bei jeder Gelegenheit, wie enorm wichtig und bedeutend der Fußball für die Welt sei.
Apropos Machtwort, es gab eine ganze Reihe Satzungsänderungen, die viele der Reformen, die mit Infantinos Amtsantritt vor 8 Jahren eigentlich auf den Weg gebracht wurden, quasi zurücknehmen. Kann man sagen, die FIFA ist zurück in einer dunklen Zeit, was Governance und Transparenz angeht?
Das ist sie. Die FIFA ist in Bangkok sogar hinter die dunkle Zeit zurückgefallen, die sie vor einem knappen Jahrzehnt ja an den existenziellen Abgrund gebracht hat. Und ausgerechnet Infantino, der hatte sich damals listig in die Reformkommission des Fußballs eingeklinkt und alle Reformen mitgetragen. Also damals, was da beschlossen wurde, Amtszeitbeschränkungen, die Umwandlung des Präsidentenamts insbesondere in eine stark repräsentative Rolle und die Stärkung des Hauptamtes, keine Doppel-WM-Vergaben mehr und insbesondere auch die Reduzierung der damals 26 Komitees für alles Mögliche, nur für nichts Vernünftiges, auf 7 Kommissionen. Und jetzt sieht es so aus, Infantino verdient jedes Jahr mehr. Heute schon mehr als das Doppelte als bei Amtsantritt, nämlich über 4 Millionen Franken. Er ist der unumstrittene Boss, dem sogar der oberste Hauptamtliche, sein bisher persönlicher Assistent Matthias Grafström, als FIFA-Generalsekretär berichten muss. Also der Kumpel an den Kumpel. Die WM-Doppelvergaben, die gibt es jetzt auch wieder. Im Dezember kann Infantino das dann gleich nutzen, um die WM 2034 an Saudi-Arabien zu vergeben. Und aus den bisher 7 Komitees dürfen jetzt 5-mal so viele werden, nämlich 35. Das ist keiner näheren Betrachtung wert. Das kann man also auch durchaus so verstehen, dass die FIFA jetzt die Vetternwirtschaft wieder legalisiert. Denn mit hunderten Kostgängern des Fußballs in so vielen Gremien kann man schöne Saläre, Tagegelder und Luxusreisen ausschütten. Und das gibt dem Präsidenten ein reiches Füllhorn an die Hand.
Infantino also so mächtig wie nie zuvor. Gibt es niemanden, der seine Macht begrenzen könnte oder möchte?
Also möchte sicherlich schon. Das ist im Grunde genommen alles, was Rang und Namen hat in Europa. Die braven Deutschen vielleicht weniger, aber doch sehr viele in Europa. Aber zu befürchten ist wirklich, dass sich diese anhaltende One-Man-Show Infantinos jetzt Zug um Zug in eine globale Fußballautokratie verwandelt, in der er selbst kaum noch zu fassen ist. Auch darum scheint es ja zu gehen. Es darf heute schon spekuliert werden, wohin in den nächsten 2-3 Jahren den FIFA-Hauptsitz aus Zürich verlegen wird, womöglich zu seinen neuen Geldgebern in die Golfregion, oder ob er die Möglichkeit eines Wegzugs, die er sich ja jetzt auch in Bangkok verschafft hat, lieber als Druckmittel gegenüber der Schweizer Politik und den Behörden einsetzt. Also Stand heute gibt es nur eine Instanz, die seine Macht begrenzen könnte. Das wären internationale Strafermittlungen. So wie fast immer im Sport, aber möglichst keine Ermittler aus der Schweiz.
Die Einschätzung von Thomas Kistner von der Süddeutschen Zeitung. Wir haben vor der Sendung miteinander gesprochen. Es war als großes Gruppen-Coming-out angekündigt gestern, passiert ist dann aber nichts. Dennoch, das Thema Homosexualität im Fußball hat eine Menge Aufmerksamkeit bekommen. Der deutsche Fußball will inklusiv und offen sein, wissenschaftliche Daten aber belegen, die Realität auf den Fußballplätzen in Deutschland sieht anders aus. Raphael Späth hat sich deshalb in den Nachwuchsleistungszentren der Bundesligisten umgehört.
Homophobic language is used regularly in youth sport.
Homofeindliche Sprache gehört zum Alltag, auch im Jugendsport,
erklärt der australische Wissenschaftler Eric Dennison, der seit Jahren über Homosexualität im Sport forscht.
And it's not necessarily meant to be homophobic.
Und da geht es in erster Linie nicht einmal darum, homofeindlich zu sein. Es ist nicht anti-schwul. Jungs und Jugendliche benutzen diese Wörter, um andere zu erniedrigen und darauf anzuspielen, dass sie schwächer und verweichlicht sind, keine vollwertigen Männer.
Auch in Deutschland haben wissenschaftliche Umfragen in den vergangenen Jahren gezeigt, homofeindliche Sprache ist auch heute noch fester Bestandteil des Sportjargons.
Und gerade im Fußballbereich dann noch mit dem Hintergrund, dass es sich nur um Männer oder Jungs handelt, das kommt dann noch hinzu, wird gerade dieses Thema natürlich eher tabuisiert.
Carina Hüske arbeitet im Nachwuchsleistungszentrum des SC Freiburg. Seit 2020 ist sie dort als Pädagogin und Ansprechpartnerin unter anderem für Kinderschutz und Prävention verantwortlich.
Als ich hierher kam, wurde das Thema noch gar nicht thematisiert. Zumindest nicht innerhalb von einer Präventionsveranstaltung war es kein Thema, soweit ich weiß. Und ich hatte mich auch mit vielen anderen NLZs dazu ausgetauscht. Und da war das tatsächlich bei ganz vielen so, dass das noch kein Thema war und sie sich damit auch noch nicht so auseinandergesetzt haben.
Aufklärung oder Workshops zum Thema Homosexualität sind für die Nachwuchsleistungszentren nicht verpflichtend. In den Auflagen der Deutschen Fußballliga steht nur, dass geeignete Maßnahmen zur Bekämpfung von Diskriminierung im Fußball durchgeführt werden müssen. Wie genau, ist jedem Verein selbst überlassen.
Die Ressourcen werden eigentlich weitestgehend auch nicht wirklich zur Verfügung gestellt,
sagt Christian Rudolph, der seit 2021 beim DFB für die Anlaufstelle für geschlechtliche und sexuelle Vielfalt verantwortlich ist.
Da geht es auch darum, dass man Zeit zur Verfügung stellt. Also das heißt, dass das mit in das Trainingskonzept mit aufgenommen wird und nicht irgendwie als eine zusätzliche Belastung gesehen wird.
Letztendlich entscheiden die Positionen, die Ressourcen verteilen, inwiefern das thematisiert werden kann.
Erklärt Laura Burek, seit 2015 pädagogische Leiterin im Nachwuchszentrum von Drittligist Arminia Bielefeld.
In meinen Augen sollte es gewisse Auflagen geben, weil wir sind sehr, sehr frei in der Gestaltung. Und ich weiß, dass es teilweise auch so gehandhabt wird, dass diejenigen, die sich um die Präventionsarbeit innerhalb eines Vereins kümmern, gar nicht das Privileg haben, viele Stunden dafür zur Verfügung zu bekommen. Die haben dann, keine Ahnung, ich spinne rum, sind U15-Trainer, sollen die schulische Begleitung machen und aber auch noch die Präventionsarbeit und das Ganze in einem 20-Stunden-Vertrag. So, es ist nicht möglich.
In Bielefeld hat Laura Burek schon von Beginn an versucht, das Thema Homosexualität in die tägliche Arbeit mit den Nachwuchstalenten zu integrieren. Burek erzählt, dass nicht alle Jugendlichen begeistert sind, wenn Workshops zum Thema Homosexualität durchgeführt werden. In Bielefeld gab es seitens der jungen Spieler
auch feindliche Haltungen, feindliche Aussagen, an denen wir oder mit denen wir dann aber arbeiten, wo es auch ganz wichtig ist, diesen Raum zu geben. Wenn wir die immer direkt abmoderieren würden und sagen würden, das darfst du hier nicht sagen, dann kommen wir nicht in den Diskurs und dann können wir nicht das Ganze an der Wurzel besprechen.
Wie tief das Männlichkeitsbild und homofeindliche Sprache in der Fußballblase verankert sind, zeigt sich auch in Hamburg beim FC St. Pauli. Eigentlich einer der Vorreitervereine in Sachen Vielfalt im deutschen Profifußball. Stefanie González-Noberto ist die pädagogische Leiterin bei St. Pauli.
Es herrscht so ein bestimmter Humor und deswegen braucht es das Wissen und die Orientierung und diese sogenannte Handlungsfähigkeit in Richtung TrainerInnen, dass jede einzelne sprachliche Feindlichkeit eine zu viel ist und direkt reagiert werden muss und es nicht belächelt werden darf, weil das ist unter anderem auch Teil des Problems.
Beim FC St. Pauli wird durch Workshops und Sensibilisierungsschulungen deshalb vor allem das Betreuerteam angesprochen.
Und aus diesen Workshops müssen Maßnahmen entwickelt werden und genau daraus müssen Strukturen resultieren. Und das bedeutet, um diese Komplexität darzustellen, es bedeutet, wir müssen eine komplette Kultur in Frage stellen.
Sport treiben sollte für Kinder und Jugendliche eigentlich gut für die mentale Gesundheit sein. Wissenschaftliche Studien belegen aber, vor allem queere Jugendliche leiden enorm unter homofeindlicher Sprache in Umkleidekabinen oder auf Sportplätzen. Deshalb findet Christian Rudolph vom DFB es enorm wichtig,
dass wir im Jugendbereich auch qualifizieren. Da meine ich zuallererst aber auch die TrainerInnen, also dass wir da auch einen Maßstab setzen, der dem Ganzen gerecht wird, der nämlich der Verantwortung, die wir im Fußball tragen, wenn wir mit jungen Menschen die anleiten. Da geht es ja nicht nur um den Sport, sondern auch um das Pädagogische.
Christian Rudolph arbeitet deshalb an einem Workshop-Konzept, das in die Regional- und Landesverbände in ganz Deutschland getragen werden soll. Sein großes Ziel ist es, zukünftig auch im Breitensport Schulungen für Jugendliche und vor allem für Betreuerinnen und Betreuer anzubieten.
Der Beitrag von Raphael Späth. Ausführliches zum Thema Homophobie im Fußball finden Sie bei uns im Netz deutschlandfunk.de/sport und natürlich in der DLF Audiothek App. Und ganz am Ende dieser Sendung schauen wir jetzt noch nach England, denn dort entscheidet sich morgen dann die Meisterschaft und es wird gleichzeitig auch sehr emotional werden beim Abschied von Jürgen Klopp als Trainer in Liverpool nach 9 Jahren. Gabi Biesinger mit der Vorschau, vor allem aufs Duell um die Meisterschaft.
Es ist ein Fernduell Lehrer gegen Schüler. Arsenals Trainer Mikel Arteta begann seine Trainerkarriere als Assistent des großen Pep Guardiola bei Manchester City. Und obwohl er nun schon seit 5 Jahren als Cheftrainer die Geschäfte des FC Arsenal führt, bleibt Arteta ein großer Bewunderer seines ehemaligen Chefs.
They have raised the bar in this league to a level that they haven't been seen before.
Manchester City hat das Niveau des Fußballs in dieser Liga auf ein bisher unbekanntes Level gehoben. Und Pep ist für mich mit großem Abstand der beste Trainer der Welt. Er ist auch einer der nettesten Menschen, die ich im Fußballgeschäft getroffen habe. Wir hatten viel Spaß, das wird immer bleiben. Arsenal hat eine überragende Saison gespielt. 27 Siege in der Premier League, das ist Vereinsrekord. Doch ganz gleich, wie Arsenal beim Heimmatch gegen Everton spielt, mit einem Sieg kann das Team von Pep Guardiola mit 88 Punkten an der Tabellenspitze den Titel aus eigener Kraft wiederholen.
We have to win one game, one more game to retain the title.
Und zur gleichen Zeit werden in Liverpool auf der legendären Fantribüne The Kop ungebremst die Tränen fließen, egal ob die Reds Wolverhampton im Saisonfinale schlagen oder nicht. Trainer Jürgen Klopp verabschiedet sich nach 9 Jahren von den Reds. Die Stadt steht schon seit Tagen Kopf. Sie werden ihrem Jürgen einen rauschenden Abschied bereiten. Und der war schon bei der Pressekonferenz vor dem letzten Spiel sehr gerührt. Er habe eine großartige Zeit gehabt.
That will be tough. And I know it will be tough. And I will not forget a day.
Der Abschied wird hart, das weiß ich. Ich werde keinen einzigen Tag vergessen, weil ich hier die besten Leute getroffen habe, die ich jemals getroffen habe. Ich habe es für den besten Club getan, den ich mir vorstellen kann. In einer wunderbaren, sehr besonderen Stadt.
In a wonderful, very, very, very special city.
Und mit diesem Ausblick endet Sport am Samstag für heute. Ab 22.50 Uhr machen wir alles nochmal kompakt. Freue mich, wenn Sie dann wieder dabei sind. Am Mikrofon war Matthias Frieber.